Guten Abend. Das Thema steht ja oder stand zumindest vorhin schon an der Leinwand und es geht heute Abend darum, versöhnt zu sein mit Gott. Die Grundlage dessen, was ich erzähle, befindet sich im Römerbrief und ich möchte das sehr gerne lesen und wer möchte, kann das an der Leinwand mittun. Frieden mit Gott. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt, Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Denn Christus ist schon zu der Zeit, als wir noch schwach waren, für uns Gottlose gestorben. Nun stirbt kaum jemand um eines Gerechten willen, um des Guten willen wagt er vielleicht sein Leben. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Um wie viel mehr werden wir nun durch ihn bewahrt werden vor dem Zorn, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht geworden sind? Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, um wie viel mehr werden wir selig werden durch sein Leben, nachdem wir nun versöhnt sind? Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Deshalb, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und der Tod durch die Sünde, so ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. Denn die Sünde war wohl in der Welt, ehe das Gesetz kam. Aber wo kein Gesetz ist, da wird Sünde nicht angerechnet. Dennoch herrschte der Tod von Adam an bis Mose auch über die, die nicht gesündigt hatten, durch die gleiche Übertretung wie Adam, welcher ist ein Bild dessen, der kommen sollte. Aber nicht verhält sich's mit der Gabe wie mit der Sünde. Denn wenn durch die Sünde des einen die vielen gestorben sind, um wie viel mehr ist Gottes Gnade und Gabe den vielen überreich zuteil geworden durch die Gnade in dem einen Menschen Jesus Christus. Und nicht verhält es sich mit der Gabe wie mit dem, was durch den einen Sünder geschehen ist. Denn das Urteil hat von dem einen her zur Verdammnis geführt, die Gnade aber hilft aus vielen Sünden zur Gerechtigkeit. Denn wenn wegen der Sünde des einen der Tod geherrscht hat durch den einen, um wie viel mehr werden die, welche die Fülle der Gnade und die Gabe der Gerechtigkeit empfangen, herrschen im Leben durch den einen, Jesus Christus. Wie nun durch die Sünde des einen die Verdammnis über alle Menschen gekommen ist, so ist auch die Gerechtigkeit des einen für alle Menschen, so ist auch durch die Gerechtigkeit des einen für alle Menschen die Rechtfertigung gekommen, die zum Leben führt. Denn wie durch den Ungehorsam des einen Menschen die vielen zu Sündern geworden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen zu Gerechten. Das Gesetz aber ist dazwischen hineingekommen, damit die Sünde mächtiger würde. Wo aber die Sünde mächtig geworden ist, da ist doch die Gnade noch viel mächtiger geworden, damit, wie die Sünde geherrscht hat zum Tode, so auch die Gnade herrsche durch die Gerechtigkeit zum ewigen Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Das waren viele Verse, ein langes Kapitel. Und wenn wir die ersten Verse lesen, dann breitet sich in uns das Gefühl aus, dass wir sehr zufrieden sind. So eine ganz tiefe Sicherheit und ein tiefer Friede. Wir sind gerecht geworden durch den Glauben. Durch Jesus haben wir den Zugang im Glauben zu dieser Gnade. In der stehen wir ganz fest. Und wir rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit. Alles gut. Das Ticket für den Himmel ist gelöst, für uns ist gesorgt. Eigentlich könnten wir jetzt die Bibel zuklappen, die Sonnenliege auf oder unter so einen Heizpilz uns legen. Alles schon gesagt. Und wofür gibt's denn heute noch eine Predigt? Hier hört der Text nicht auf. Der Paulus macht mit so einem einleitenden Satz weiter, der uns ziemlich neugierig macht. Doch nicht allein das. Oder in einer anderen Übersetzung, das ist noch nicht alles. wie Paulus, was kommt noch? Vielleicht irgendwas, wie wir dieses sichere Leben noch besser genießen können, wie wir in der Kraft des Herrn wandeln. Der PIN-Code zur Tür im Himmel ist uns doch schon gegeben, wie die Volksbibel sagt. Was kann denn da noch kommen? Und dann sagt Paulus, wir rühmen uns auch der Bedrängnisse. Bedrängnisse? Das ist eine ganz unangenehme Passage. Und wenn ich doch mit Jesus lebe, dann habe ich doch die Fülle, dann ist doch alles gut. Dann habe ich doch die Garantie, dass der Herr des Himmels für mich sorgt. Dann gibt's keine Probleme mehr. Und falls doch eins auftaucht, dann bete ich aber machtvoll und kraftvoll und das Problem weicht. Schwierigkeiten? Schwester, vielleicht glaubst du nicht genug. Oder du bist halt noch nicht so weit in der Heiligung. Oder das sind bestimmt Anfechtungen. Und na, wenn du nur anständig betest oder wir beten mal für dich, ich will das Gebet hier nicht schlecht machen. Aber Paulus scheint auch im Leben eines Christen und einer Christin Schwierigkeiten und Probleme zu kennen und er verschweigt sie nicht. Oder er sagt auch nicht, guckt mal kurz weg, ich habe da noch was, aber das gehört eigentlich nicht dazu, sondern er stellt sich da voller Stolz hin und sagt, wir rühmen uns der Bedrängnisse. Und wenn ich den Paulus richtig verstehe, dann sind diese Bedrängnisse, diese Konflikte und Schwierigkeiten ein Teil unseres Lebens und gerade auch des Lebens mit Gott. Ich war letzte Woche am Sonntag sehr berührt, wie Elke berichtet hat von Spring. Da war sie auf einem Physikseminar und hat gesagt, sie hat da gelernt, dass sogar der Kosmos in Bewegung ist. Also Bewegung, Leben, das ist das, was nicht nur unsere kleine Erde ausmacht. Manchmal denken wir ja nur, die dreht sich oder alles dreht sich um mich, noch besser. Die ganze Welt scheint sich zu drehen und in Bewegung zu sein. Das Leben mit Gott ist nicht irgendwas, was ich einmal für immer entschieden habe und dann ist Ruhe, bis ich im Himmel bin, sondern Gott ist ein lebendiger Gott. Und auch die Beziehung zu ihm ist lebendig und die Beziehung zu Gott ist etwas, das immer wieder geprägt wird, auch von Konflikten und von Schwierigkeiten. Und darum geht's heute auch. Versöhnt mit Gott mitten im Leben. Ich bin so dankbar, dass der Paulus nicht genau schreibt, was diese Bedrängnisse sind, weil dann könnten wir so eine Liste haben und abhaken oder denken, ach du liebe Zeit, der hat überhaupt nichts über Finanzen geschrieben, der hat gar nichts über Schwierigkeiten mit den Kindern geschrieben oder er hat auch nie gesagt, Bedrängnisse sind Konflikte in meiner Persönlichkeit. Das kann es nicht sein, sondern er lässt es sehr offen und dafür bin ich froh, weil ich denke, dass Verfolgung, Bedrängnis, Schwierigkeiten, Probleme auch für jeden von uns anders aussehen. Für einen Teil der Welt sind es wirklich ganz handfeste Schwierigkeiten. Menschen in unserer Welt werden verfolgt, weil sie sich dafür entschieden haben, mit Christus zu leben. Sie leiden, sie haben schlechtere Berufschancen, manche werden ins Gefängnis geworfen, weil sie sagen, das ist der Gott und das ist der Glaube, auf den ich mich verlasse und da kann ich keinen Kompromiss eingehen. Für unseren Teil der Welt sind die Bedrängnisse manchmal ganz anderer Natur. Christina Brudereck hat mal einen sehr harten Satz formuliert und hat gesagt, bis der Westen sich austherapiert hat, ist der Rest der Welt verhungert. Und da denke ich, da ist was Wahres dran. Es gibt Schwierigkeiten und Probleme, die weichen weit von dem ab, was wir erleben. Und trotzdem sind unsere Probleme auch real und sind das, womit wir kämpfen. Ich glaube, es bringt gar nicht so viel, wenn wir immer die Perspektive nur auf das richten, was in der Welt alles schiefläuft und uns ganz rausnehmen und raushalten. Ich glaube, das ist kein so ein gesunder Prozess. Und ich wünsche mir, dass wir wirklich dahin kommen, dass wir lernen, uns wahrzunehmen, unsere Nächsten und die ganze Welt. Und wenn Gott sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, dann meint er auch, dass wir uns lieben sollen und dass wir uns sehr wohl um uns kümmern müssen und dem nicht ausweichen. Paulus schreibt also, wir rühmen uns unserer Schwierigkeiten. Wir sind stolz darauf oder auf pädagogisch, wir umarmen den Konflikt. In der Gemeinde, in der ich gearbeitet habe, mein Mann hauptamtlich, ich ehrenamtlich, da lag der Schwerpunkt des anderen Pastors, der zusammen mit Tobi und den Ältesten die Gemeinde geleitet hat, auf Seelsorge. Das war ein sehr, sehr weiser Mensch, ein erfahrener Seelsorger, tätig in der Blaukreuzarbeit. Und von ihm habe ich einiges gelernt. Und einer seiner Kernsätze war, Krisen sind Chancen. Also so ähnlich wie umarme den Konflikt. Freu dich über Krisen. Und das fand ich überhaupt nicht einleuchtend. Das fand ich anstrengend. Und ich hätte gerne nur den Teil des Evangeliums ergriffen und gelebt, in dem das alles gut war. Versöhnt mit Gott, versöhnt mit den Menschen. Halleluja und weiter geht's. Krisen sind nervig. Und ich könnte wirklich gut ohne leben. Aber ich finde, er hat recht und Paulus schreibt es nicht umsonst. Krisen sind nämlich wirklich Chancen. Krisen zeigen uns, dass wir so nicht weitermachen können, wie wir bisher leben. Sie stellen uns in Frage und sie helfen uns, uns zu verändern. Ganz realitätsnah, Schwierigkeiten helfen uns, geduldig zu werden. Und das ist was, von dem ich überzeugt bin, dass es nicht nur Paulus und mich betrifft. Geduld brauchen wir. Mit uns, mit anderen. Und wir wachsen durch unsere verarbeiteten Konflikte und nicht durch unsere fromm Verdrängten. Wir bewähren uns und wir werden immer wieder erinnert an die Basis unseres Glaubens und Lebens. Es gibt eine Kraftquelle außerhalb meiner selbst und tief in mir. Gottes Liebe. Paulus schreibt, Gottes Liebe ist in unsere Herzen ausgegossen durch den Heiligen Geist. Und es ist Gottes Liebe, die uns die Grundlage für unser Leben gibt und auch die Grundlage für Konfliktbewältigung. Paulus erinnert uns daran, dass uns diese Liebe geschenkt wurde. Und zwar bevor wir uns überhaupt entscheiden konnten oder mussten, hat Gott uns unendlich geliebt. Gottes Liebe hat sich in Jesus gezeigt. Wir haben Ostern gefeiert, Mike hat es vorhin gesagt, und wir haben uns daran erinnert, dass Jesus für uns gestorben ist. Nicht, weil wir so toll sind, aber auch nicht, weil Gott was beweisen musste oder irgendwie so einen sentimentalen Anflug hatte und dachte, okay, diese kleinen, krüppeligen Wesen, derer erbarme ich mich, sondern er hat uns geliebt. Gottes Liebe. Davon spricht die Bibel an ganz vielen Stellen und in ganz unterschiedlichen Bildern. Manche von uns haben ein ganz verzerrtes Bild von Gott. Und wir sehen immer nur einen Teil der Realität. Und ich denke, deswegen ist es so gut, dass wir die gute Nachricht schriftlich haben und dass wir immer wieder nachlesen können, dass wir überprüfen können und dass wir den Dialog haben mit der Bibel, mit Gott und auch den Dialog untereinander. Die gute Nachricht muss immer wieder neu für uns übersetzt werden. Und dazu gebraucht Gott ganz unterschiedliche Mittel und auch Paulus. Paulus erinnert die Christinnen und Christen in Rom daran, dass Gottes Liebe ein unverdientes Geschenk ist. Und er widmet auch einen ganzen Brief, nämlich den Galaterbrief, dem nächsten wichtigen Gedanken in Römer 5, versöhnt mit Gott ohne nachträgliche Leistung. Versöhnt mit Gott ist keine einmalige Aktion. Wir bleiben versöhnt mit Gott, weil Jesus lebt. Und seine Auferstehung, die hat so viele Dimensionen. Und eine Dimension ist die Sicherheit, dass wir wirklich mit Gott im Reinen sind. Der Tod war der Sühnetod und die Auferstehung ist der Beweis, dass es für alle Ewigkeit gilt. Wir feiern ja nicht Karfreitag, den bedenken wir, sondern wir feiern die Auferstehung. Der Tod und die Schuld, das ist nicht das, was bleibt. Jesus lebt. Und ich finde, das ist so eine gute Nachricht für alle, die sich insgeheim oder auch ein bisschen offensichtlich bemühen, Gott zu beweisen, dass sie es wert waren, dass Jesus für sie gestorben ist. Ich finde, das ist so eine Falle, in die ich immer wieder tappe und denke, ah, ich muss aber jetzt zeigen Gott, dass ich es verdient habe. Überhaupt nicht nötig. Gott fand mich und Gott fand dich so liebenswürdig, dass er den größtmöglichen Liebesbeweis schon längst geliefert hat, bevor du oder ich überhaupt nur Ja sagen konnten. Und Gottes Liebe wird nicht erschüttert, ist nicht abhängig von dem, was ich tue oder was ich nicht tue. Und wir können auf dieser Basis der Versöhnung leben und uns sicher sein, dass Gott uns gut findet. Unsere Existenz hängt nicht ab von den guten Dingen, die wir tun. In der Theorie wissen wir das. Aber in der Praxis fallen wir immer wieder darauf rein, zeig, dass du Christ bist. Du musst es beweisen. Streng dich mehr an. Tu mehr für den Herrn. Lies mehr in der Bibel. Und das ist gar nicht so einfach. Und ich glaube, vielleicht ging es den Christinnen und Christen in Rom auch so. Und Paulus hat sie daran erinnert. Leute, Jesus ist für euch gestorben. Da habt ihr noch gar nichts gemacht. Und jetzt lebt er. Und ihr seid immer noch in dieser Liebe. Und das ist die Basis für euer Leben. Ich hatte vor 1,5 Wochen eine Erfahrung, wo ich dachte, ach wie gut, dass es manchmal auch so vom Kopf ins Herz rutscht. Ich habe so ein Seminar besucht zu systemischer Seelsorge und Beratung, sehr empfehlenswert, aber den Werbeblock lasse ich jetzt. Und in der Übung, oder in einer Übung, aber die Übung, die mir so wichtig wurde, da ging es um Vergebung und verschiedene Positionen, die wir dazu einnehmen können. Und ich hatte so einen Konflikt vor Augen und auch eine ganz konkrete Person. Und meine einzige Möglichkeit, meine einzige Reaktion, die ich mir vorstellen konnte, und das war die Reaktion schon über Jahre eigentlich, war Wut und Resignation. Und während dieser sehr praktischen Übung habe ich ausprobiert, ob ich vielleicht ganz konkrete Schritte der Vergebung gehen könnte. In der systemischen Seelsorge wird ganz viel mit Karten und Positionen gemacht. Und ich habe versucht, mich so auf diese Position zu stellen der Vergebung. Und dann sagte ein Teilnehmer in dem Prozess ganz stellvertretend für mögliche Worte Gottes, wenn ich dich ansehe, dann sehe ich Jesus an. Dann sehe ich Christus und er hat die Versöhnung schon vollbracht. Und für mich war das so ein besonderer Moment, weil ich für die konkrete Situation immer gedacht hatte, das muss ich hinkriegen, ich muss vergeben können. Ich muss die Schritte tun und es war für mich einfach nicht leistbar. Und obwohl ich weiß und wusste in meinem Kopf, dass Jesus mir vergeben hat und dass er dieses Leben mir geschenkt hat, dachte ich für die Aktion überhaupt nicht an Jesus. Weit weg. Und es war für mich ein sehr besonderes Erlebnis zu erfahren, ach stimmt ja, für euch vielleicht alle ganz sonnenklar, aber in der Situation, ich brauche ja gar nicht meine eigene Kraft. Ich kann mich ja hinter Jesus stellen. Und ich kann ja darauf vertrauen, dass seine Vergebungskraft auch für diese Situation ausreicht. Das war sehr, sehr befreiend. Die Liebe Gottes ausgegossen in mein Herz, ausgegossen in unsere Herzen. Durch Jesus ist es möglich, der Schwerkraft der Sünde zu entkommen und in dieser neuen Dimension zu leben. Versöhnt mit Gott unter der Herrschaft der Gnade. Deshalb nochmal ein paar Ausschnitte aus den Versen 12 bis 21. Deshalb, wie durch den einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und der Tod durch die Sünde, so ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. Denn wenn durch die Sünde des einen die vielen gestorben sind, um wie viel mehr ist Gottes Gnade und Gabe den vielen überreich zuteil geworden durch die Gnade des einen Menschen Jesus Christus. Wo die Sünde mächtig geworden ist, da ist die Gnade noch viel mächtiger geworden. Damit, wie die Sünde geherrscht hat zum Tode, so auch die Gnade herrsche durch die Gerechtigkeit zum ewigen Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Der Prototyp Adam, die Gesamtpersönlichkeit Mensch, wird abgelöst durch den neuen Menschen Jesus. Dem Gesetz der Sünde und des Todes konnte niemand entkommen. Vor Jesus waren dem alle unterworfen. Gab's gute Menschen, bessere Menschen und trotzdem war das Gesetz des Todes das, was unumstößlich alle erwartet hat. Es wurde ganz deutlich auch durch das Gesetz des Mose. Da wird nochmal ganz klar, es gibt niemand, der perfekt ist. Es gibt niemand, der nicht irgendwann eines dieser Gebote übertreten hätte. Schuld. Sünde zwischen Gott und Mensch und Mensch und Mensch wird durch das Gesetz nochmal sehr deutlich. Und Jesus hat durch seinen Tod und seine Auferstehung diesem Prinzip des Todes ein neues Prinzip gegenübergestellt. Genauso wie die Schuld geherrscht hat durch den Tod, so wird auch die wunderbare Gnade ihre Herrschaft entfalten durch die Gerechtigkeit und wird zum unzerstörbaren Leben führen durch den Messias Jesus, unseren Herrn. Egal, wie übergroß die Schuld scheint oder auch tatsächlich ist. Durch Jesus ist ein neuer Anfang möglich. Hoffnungslosigkeit und Perspektivlosigkeit sind vorbei. Und gerade da, wo wir menschlich keine Perspektive mehr haben, ist Gott noch lange nicht am Ende. Die Gnade wird ihre Herrschaft entfalten. Unser menschliches Prinzip ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn, bestenfalls. Manchmal ist ja Auge um Gesicht, Zahn um das ganze Gebiss. Was du mir getan hast, das zahle ich dir heim. Und nicht nur ein bisschen, sondern so richtig. Oder bist du nett zu mir, dann bin ich auch nett zu dir. Tust du mir was Böses, dann sieh dich vor. Der Einzige, finde ich, der den Kreislauf durchbrechen kann, auf lange Sicht, ist Gott. Gott macht es möglich, den Kreislauf zu durchbrechen durch die Herrschaft der Gnade. Das ist eine positive und gute Autorität und eine positive Herrschaft, die keinen Druck ausübt, sondern die geprägt ist von der Annahme und von der Hoffnung. Hoffnung für mich, Hoffnung für mich im Umgang mit den anderen und Hoffnung für die Welt. Das war ein Prinzip, und das ist ein Prinzip, das war schon für die Jünger ein bisschen schwierig zu verstehen. Und ich mag die Geschichte sehr, die Jesus erzählt, als Petrus ihn fragt: Jesus, reicht's denn, wenn ich 7-mal nach dem Prinzip der Gnade verfahre? Jesus, und ich finde ehrlich, also 7-mal ist schon ziemlich heftig. Also wenn mir 7-mal einer die Vorfahrt nimmt, ich weiß nicht, ob ich dann nicht schon nach dem 3. Mal sag, so, aber heute nicht mehr. Oder wenn mir jemand 3-mal irgendwie Geld aus dem Geldbeutel klaut, ob ich dann noch die nächsten 4-mal sag, okay, ich vergeb dir. Petrus fragt Jesus, reicht es? Und Jesus sagt, ich erzähl dir was. Da war ein ganz reicher Geschäftsmann. Der hat seine Bilanzen geprüft und festgestellt, da hat ihm jemand aber eine Riesensumme unterschlagen. Ich finde, die Geschichte ist unglaublich aktuell. Aber Jesus hat die damals schon erzählt, um das Prinzip deutlich zu machen. Also die Bilanz war gefälscht und es kam ganz klar raus, wer das war. Und er wurde zur Verantwortung gezogen. Und der Geschäftsmann hat gesagt, ich hätte das gerne wieder zurück. Es muss eine Riesensumme gewesen sein. Und der Abteilungsleiter, der sich dieses Geld unter den Nagel gerissen hatte oder unklug angelegt oder wie auch immer, es geschafft hat, das komplett auszugeben und zu verlieren, hat gesagt, Chef, ich gebe es dir zurück, ich versuch's. Und er hat überlegt, was kann er denn alles bringen? Hypothek auf sein Haus, sein Wagen, alles Mögliche. Und er hat gerechnet und gerechnet und es war so deutlich, diese Milliarde kriegt er nie zusammen, nie im Leben. Egal, was er macht. Da kann er noch 1000 Jahre arbeiten, seine Verwandtschaft kann einspringen, es hilft alles nichts. Und dann hat er wirklich um Erbarmen gefleht und der Geschäftsmann hat sich tatsächlich darauf eingelassen. Er hat gesagt, okay, es ist gut, du bist frei, du kannst gehen. Das muss man sich mal vorstellen. Du bist frei, du kannst gehen, es ist gut. Nicht, ne, also so ein bisschen könntest du ja noch, ne? Oder für lebenslang, du bist jetzt mein Eigentum, oder ja, also dein Haus nehme ich schon oder den Maserati oder was auch immer. Nein, du bist frei, du kannst gehen. Und dann geht er raus, oder sie, kann ja auch eine Abteilungsleiterin gewesen sein, und dann fällt ihm auf, ach du liebe Zeit, da ist doch noch eine Rechnung offen. Mein Kollege schuldet mir noch was. Der schuldet mir noch 100 Euro. Jetzt aber. Hier. Und er sagt, oh, ich hab's nicht dabei. Kannst du warten bis Monatsende? Nächster, jetzt sofort. In der Bibel steht, die anderen Kollegen haben das dem Chef berichtet und er war traurig. Und er hat ihn nochmal zur Rechenschaft gezogen. Und ich glaube, dass es das ist, was wir manchmal vergessen. Dass wir frei sind, dass uns diese Milliarde erlassen wurde, dass wir wohl Dinge nicht getan haben oder getan haben und Gott gesagt hat, es ist okay, du bist frei. Manchmal, glaube ich, ist es nicht in unser Bewusstsein gesickert und wir strengen uns an und denken nachträgliche Leistung. Und manchmal nehmen wir es an und dann vergessen wir es wieder. Und dann tun wir so, als hätte dieses Prinzip der Gnade noch nie irgendwas mit unserem Leben zu tun gehabt, sondern das Prinzip der Straße, das herrscht auch in unserer Wohnung oder in unserem Leben. Und da sagt Paulus, Leute, die Herrschaft der Gnade soll sich entfalten können in eurem Leben. Die Gnade ist großzügig. Die Gnade ist barmherzig und die Gnade ist bejahend. Ich stelle mir Gnade so ein bisschen vor wie das Meer. Das ist da und das ist sicher. Und das ist groß und weit und unendlich. Und ich kann von dem Meer hören. Ich kann mich auch auf die Begegnung machen. Ich kann aber auch in Oldenburg stehen bleiben und überlegen, ach, bin mir doch nicht so sicher und lohnt sich der Weg dahin. Und ich kann mich aber auch dem Meer nähern und so ganz vorsichtig und mal die Zehen benetzen. Und ich kann auch lernen, darin zu schwimmen. Paulus schreibt, dass die Gnade sich entfaltet. Und ich finde es auch sehr beruhigend, weil ich denke, die kann klein anfangen und so ein bisschen knittrig sein. Und dann kann sie immer mehr Raum gewinnen. Das ist ebenfalls so ein Prozess, der unser Leben lang andauert. Und wo ich denke, manchmal können wir zurückgucken und denken, oh ja, bisschen gewachsen oder ich schwimme schon ein bisschen im Meer oder ich glaube, die braucht noch Raum. Dazu brauchen wir eine neue Perspektive. Wir müssen unsere alten Denkmuster von Gott erneuern lassen. Unsere Gewohnheiten im Licht Gottes angucken. Und das macht Christinnen und Christen aus. Dass wir verwurzelt sind in der Liebe Gottes. Dass wir mitten im Leben stehen und häufig in Schwierigkeiten stecken. Wir sind voller Hoffnung. Wir sind ausgefüllt und erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und wir leben unter der Herrschaft der Gnade und wir geben der Gnade, dem Geist Gottes, dem Geist der Barmherzigkeit, mehr und mehr Raum zur Entfaltung. Und ich wünsche uns, dass dieses Prinzip der Gnade immer mehr Platz gewinnt, dass wir bekannt werden in Marburg als die, die ganz normal im Leben stehen, aber dass wir auch bekannt sind als die, die sicher in Gott leben und diejenigen, die eine unglaubliche Kraft in ihrem Leben haben, die nicht von ihnen selber kommen kann. Wir werden jetzt eine Ruhezeit haben, in der ihr überlegen könnt, wo in meinem Leben hat die Gnade Platz? Wo ist es schon wie so ein Schmetterling aus dem Kokon gekommen und hat sich so richtig entfaltet? Und wo sind aber Räume, Beziehungen, Gedanken, Denkmuster, in denen die Gnade noch nicht so viel Platz gefunden hat? Wo strampel ich mich ab? Wo bin ich überzeugt, tief im Innern, ich muss es Gott doch beweisen, dass ich es wert bin? In welchen Bereichen brauche ich die Perspektive der Gnade? Wo brauche ich die Gnade Jesu für mein Leben? Und ihr habt einfach Zeit, darüber nachzudenken, die verschiedenen Bereiche durchzugehen, mit Gott ins Gespräch zu kommen oder im Gespräch zu bleiben und ihn zu fragen, Gott, gibt's da irgendwas? Oder Gott, du weißt schon. Und ich wünsche euch Gottes Führung dafür und Gottes Leitung und einfach ganz viel Ruhe. Und ja, nach der Musikzeit werde ich das abschließen mit einem Gebet. Gott, ich danke dir dafür, dass deine Gnade sich entfaltet in unserem Leben. Ich danke dir für deine bedingungslose und große Liebe. Ich danke dir dafür, dass du jeden und jede so geliebt hast, dass Jesus für sie und für ihn ans Kreuz ging, auferstand und heute lebt. Danke, dass deine Kraft alle unsere Bereiche unseres Lebens berührt und dass es für dich nichts gibt, was irgendwie unmöglich ist. Wir vertrauen deiner Kraft, wir vertrauen deiner Liebe und wir sind gespannt, Herr, was du tust und was wir von dir sehen können. Amen.